Schön, seit einigen Wochen das Thema Wachsen oder Schrumpfen begleitet uns. Und das ist, heute wollen wir weiterfahren mit diesem Thema. Aber wir wissen alle, dass Wachstum hat mit Quantität und Qualität zu tun. Zweiter Punkt unserer Vision als Gemeinde ist, das wisst ihr schon auswendig, denke ich, ist, wir wollen eine wachsende Gemeinde sein. Das bedeutet, dass wir nicht bleiben wollen, so wie wir sind, sondern wir wollen geistlich wachsen, aber auch zahlmäßig wachsen. Ohne Wachstum gibt es keine Zukunft. Darum ist wichtig, wachsen zu wollen und nicht schrumpfen. Und im Reich Gottes, es geht nicht um Ego vom Menschen, es geht nicht um uns. Wir wollen nicht als Gemeinde wachsen, damit alle sagen, wie groß und wie gut ist diese Gemeinde, sondern es geht um Gott, es geht um sein Reich. Und Gott will seine Gemeinde bauen und er will, dass diese Gemeinde sich entwickelt. Und die neue testamentliche Gemeinde war eine wachsende Gemeinde. Wir haben schon letzte Woche über Apostelgeschichte 9, 31 gepredigt und es geht weiter heute. Und so lesen wir, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Was war das Thema letzte Woche? Jawohl, ja, das ist Shepherd, der weiß. Das ist gut. Frieden als Voraussetzung für das Wachstum. Frieden mit Gott, es ist wichtig, aber Frieden untereinander. Und Friede und Wachstum ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Ob außerhalb alles stimmt und alles funktioniert. Die erste Gemeinde lebte die Verfolgung. Es war keine einfache Zeit, aber sie lebte in Frieden, Frieden mit Gott und untereinander. Und die Gemeinde wuchs. Und wir lesen, dass diese Gemeinde wuchs täglich. Nicht ein paar Mitglieder am Ende des Jahres, sondern jeden Tag kamen hinzu Menschen, die Jesus erlebt hatten. Es ist wunderbar. Und das ist das, was wir uns wünschen für die Ehre Gottes. Heute werden wir der zweite Voraussetzung unterstreichen, die wir in diesem Bibeltext finden, und das ist die Erbauung. Die Gemeinde wurde erbaut. Wisst ihr, die Bibel spricht oft in Bilder. Und die Gläubigen und die ganze Gemeinde als Gesamt wird als Hause, als Gebäude, als Tempel bezeichnet. Und das ist nur ein Bild natürlich. Gell? Gottes Haus ist nicht ein Gebäude, sondern sind Menschen, die zu ihm gehören. 1. Korinther 3, 9. Paulus sagt, Gottes Acker fällt seid ihr, ja, das Gebäude Gottes. Also Gottes Bau, das Bauwerk Gottes sind wir. Oder in Epheser 2,20, Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir sind der Tempel Gottes. Als Gläubige, jeder von uns ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in jeder Gläubige. Aber als Gemeinde, als Gruppe zusammen, wir sind das Haus Gottes. Wir sind sein Bau. Und er baut dieses Haus. Oder Hebräer 3,6, Christus aber, der als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir. Also du und ich, wir sind das Haus Gottes. Der Ort, wo Gott wohnt mit seiner Herrlichkeit. Und es gibt so viele andere Bibelverse, die das zeigen, dass wir sein Haus sind. Der Ort, wo er wohnt. Also die Gemeinde muss gebaut werden. Und wir wissen das alle, dass ein Gebäude entsteht nicht einfach plötzlich da. Oder? Man muss arbeiten. Es gibt etwas zu tun, um ein Haus zu bauen. Und das ist nicht immer einfach. Es braucht einen Architekt. Es braucht Baumeister, es braucht Bauleute, es braucht viel Anstrengungen, um ein Haus fertigzustellen. Und wir wollen jetzt die erste Voraussetzung sehen für das Haus Gottes, um dieses Haus zu bauen. Es ist nicht schwierig, um ein Haus zu bauen, die besteht, es braucht ein starkes Fundament. Ohne Fundament, man kann schon etwas bauen, ein Bungalow oder so etwas. Aber es ist auch manchmal sehr fragil, sehr gefährlich in gewissen Momenten. Also es braucht ein starkes Fundament. Ich denke, dass niemand von uns hat schon, oder vielleicht schon, wer weiß, es gibt immer Überraschungen im Leben, gell? Habt ihr schon ein Haus gesehen, die gebaut worden ist in Luft? Wo schwebt und fliegt Gott überall, einmal da, einmal dort. Es kommt darauf an, wie der Wind tut weh, oder? Baut man in Luft? Nicht. Jedes Gebäude braucht ein starkes Fundament. So auch im geistlichen Leben. Wir brauchen alle ein Fundament. Die Gemeinde Jesu braucht ein starkes Fundament. Und wir können nicht auf menschliche Basis dieses Fundament legen. Wir können nicht mit menschlicher Fähigkeit rechnen und auf diese zu bauen, sondern es braucht etwas anderes. Jesus Christus ist das Fundament. 1. Korinther 3,10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich, es ist Paulus, der spricht, als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das Fundament ist Jesus und die Gemeinde kann nur gebaut werden auf Jesus. Er ist der Eckstein. Und wenn wir aufeinander Fundament bauen, das ist keine Gemeinde mehr. Das ist ein Club, ein Verein. Aber keine Gemeinde. Die Gemeinde muss auf Christus gebaut werden, weil die Gemeinde gehört Jesus. Wir nennen uns EFG, Freie Evangelische Gemeinde. Und das ist schön. Aber diese Freie Evangelische Gemeinde ist die Gemeinde Jesu Christi. Unabhängig von der Etikette, die wir tragen, die Gemeinde ist Jesus Christus, ist seine Gemeinde. Und diese Gemeinde muss auf dieser Fels gebaut werden. Und das kann nicht ein anderes Fundament geben. Paulus sagte, und das war seine zentrale Botschaft, wie alle Aposteln, die verkündigt haben, er sagte im 1. Korinther 1, 23, aber wir predigen Christus und Christus der Gekreuzigte. Also es gab keine andere Predigt als Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Die Gemeinde gehört ihm. Er baut seine Gemeinde zusammen mit uns. Und wir bauen auf Jesus Christus, auf seine Person. Er soll das Zentrum bleiben. Wenn er nicht mehr ans Zentrum ist, dann fällt alles zusammen. Das ist alles menschlich und vergeht. Wohin Erbauung geschehen soll, Wachstum geschehen soll. Warum? In was, in dem, worin sollen wir zunehmen und wachsen? Es ist klar, dass wir Gläubigen sind berufen zu wachsen. Wir können nicht Baby bleiben im Glauben. Wir sind berufen zu wachsen und zu reifen Menschen zu werden. Und es gibt so viele Dinge, wo wir uns investieren können, um zu wachsen. Wir müssen im Glauben wachsen. Unser Glaube muss wachsen können. 2. Thessaloniker 3. Immer wieder müssen wir Gott für euch danken, sagte Paulus zur Gemeinde. Wir können gar nicht anders, denn eure Glaube wächst ständig. Und auch die Liebe, die ihr alle zueinander habt, wird immer größer. Wunderbare Gemeinde, die Thessaloniker. Wunderschön. Also Paulus und alle Apostel, alle haben sich gefreut, wie diese Gemeinde im Glauben gewachsen ist. Dass sie kein Babys geblieben sind, sondern sie sind gewachsen. Sie haben Fortschritte gemacht, neue Schritte im Glauben getan. Der Glaube ist nicht etwas Statisches. Der bleibt, wie es ist am Anfang. Der Glaube ist wie ein Feuer. Ich weiß nicht, ob ihr ein Cheminée habt zu Hause. Also, wenn man will, dass das Feuer brennt, muss man etwas tun ab und zu, oder? Muss man Holz rein tun, oder? Zum Führen, damit das Feuer brennt und immer mehr. Das ist auch so mit der Glaube. Wir müssen diesen Glaube ernähren. Wir müssen etwas tun, damit unser Glauben an Gott sich entfaltet. Wenn wir unser Glauben nicht ernähren, dann stirbt. Ich habe es gelesen. Eine Frau hat gesagt, ich glaube, ich habe meinen Glauben verloren. Immer war ich in der Kirche aktiv, habe Gottesdienste mit vorbereitet, in der Bibel gelesen und gerne gebetet. Und jetzt sagt sie, aber jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich überhaupt noch glauben kann. So traurig. Die Religiosität fördert unser Glauben nicht. Wir können beten jeden Tag. Wir können die Bibel lesen. Wir können im Gottesdienst kommen und viele Aktivitäten tun. Aber das ist nur Religiosität. Und das fördert unser Glauben nicht. Eine andere Frau hat so geschrieben: Ich habe meinen Glauben an Gott verloren. Sie ist schon bewusst. Ich habe lange Hecht an Gott und an das, was in der Bibel steht, geglaubt. Heute ist das nicht mehr so. Es ist, als ob ich eines Morgens aufgewacht bin und realisiert habe, dass es Gott nicht gibt. Noch weiß ich aber nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Auf der einen Seite bin ich traurig darüber, auf der anderen Seite verspüre ich eine große Freiheit. Hatte sie wirklich einen Glauben gehabt, wäre das nicht passiert. Und wenn sie oder diese Menschen ihren Glauben ernährt hätten, es würde nie so etwas geschehen. Aber was ist überhaupt Glaube? Oft verwechseln wir mit Gefühle. Im Hebräerbrief haben wir eine wunderbare Definition vom Glaube. Im Kapitel 11, Vers 1, ich lese in die Menge-Übersetzung: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Zürcher Übersetzung dann sagt, ist der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Es ist nicht nur eine Überzeugung. Ich bin überzeugt, dass so ist, aber ist dann wirklich so? Es ist ein Beweis. Es ist die Tatsache. Glaube bewegt sich auf einer anderen Ebene und gibt uns diesen Beweis, dass Gott existiert, dass er Realität ist, dass er uns liebt, dass er in uns wohnt, dass wir Kinder Gottes sind. Ohne Glaube, sagt die Bibel, wir können Gott nicht gefallen. Darum ist wichtig, wachsen zu können im Glauben, persönlich, aber auch als Gemeinde, miteinander. Wir wollen neue Schritte wagen im Glauben. Und im Glauben zu leben, ist wie Petrus, als er auf dem Wasser gelaufen ist. Man muss auf Jesus schauen, sonst es geht nicht. Es geht nicht. Es hat nicht mit Sicht zu tun, mit dem, was ich sehe oder was ich erlange. Es hat mit geistlicher Realität. Und darum brauchen wir diesen Glaube. Und der Glaube ist das Mittel, die uns ermöglicht, Gott zu erleben. Alle wollen wir Gott erleben. Wir wollen nicht nur Besuche, Gottesdienstbesuche sein. Fromme Menschen, sondern wir wollen Gott lieben und erfahren. Jesus sagte, ich bin bei euch alle Tage. Und die ersten Jünger haben Jesus erlebt, täglich, überall, in jeder Situation, trotz Verfolgung, trotz Schwierigkeiten. Wie kann ich mein Glauben entwickeln, ernähren? Es ist einfach. Wir können unser Glauben entwickeln, indem wir Gott vertrauen. Weil Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Und wenn wir ihm vertrauen, dann haben wir die Möglichkeit, Großes zu erleben. Auch wenn Schwierigkeiten kommen, auch wenn nicht immer einfach ist. Aber dann erleben wir die Nähe Gottes und seine Gegenwart und seine Kraft. Wir wollen auf Jesus schauen und nur auf ihn. Und dann die Frage, wie sieht aus mit meinem Glaube? Wächst oder schrumpft sie? Wir wollen noch wachsen in der Erkenntnis Gottes. In Kolosser 1, 9 lesen wir: Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser kennt. In allen guten Werk Frucht bringen, in der Erkenntnis Gottes wachsen. Also diese Erkenntnis von Gott muss nicht statisch sein. Es ist nicht ein Bild, ein Foto, wo immer es gleich ist. Sondern es ist Leben drin. Unser Bild von Gott, unsere Erkenntnis von Gott, unsere Erfahrung von Gott muss wachsen können. Wir sind berufen, Gott kennenzulernen und in dieser Erkenntnis wachsen zu können. Es ist unser Privileg. Es ist eine wunderbare Gnade, dass wir als Menschen, so kleine Menschen, können wir der allmächtige Gott begegnen und immer mehr von ihm kennen und erfahren. Das soll unser Ziel sein, sein Wille und ihn als Gott besser und besser kennenlernen. Natürlich, das passiert nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Und diese Erkenntnis von Gott können wir nicht entdecken, indem wir ein Buch lesen oder einen Film anschauen. Es hat mit Beziehung zu tun. Wenn wir jemanden kennen wollen, dann müssen wir nicht nur etwas lesen von dieser Person, sondern wir müssen uns nahen und persönlicher kennenlernen und eine persönliche Beziehung haben. Dann man entdeckt, was man sonst nicht entdecken kann. Es ist ein Prozess und dieses Prozess dauert unser ganzes Leben. Und darum ist wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Jesus, zum Vater pflegen können. Dass wir auch Zeit einräumen, nehmen und in seiner Nähe zu sein. Heute sind wir alle so beschäftigt. Wir haben keine Zeit. Und wir machen so vieles, die nicht unbedingt nötig ist, Priorität ist. Und wir vernachlässigen das Wichtigste, diese Nähe bei Gott, bei Jesus, mit ihm zu leben, in die Gemeinschaft mit ihm zu treten und sein Herz spüren und diese Herzensgemeinschaft zu erleben. Wisst ihr, man kann Gemeinschaft auf die Ebene der intellektuellen Gemeinschaft, wo man die gleichen Gedanken austauschen kann. Man kann sich gut finden auf dieser Ebene. Aber bei Gott, es geht um das Herz. Wir sollen näher zu sein Herz kommen können, um ihn wirklich zu erleben und kennen. Eine Orchester übte das Oratorium des Messias von Händel. Und es gab eine Sängerin, die hat das Solo interpretiert, wo sagt, es ist: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Am Schluss, der Dirigent bedankt sich sehr zu dieser Frau und sagte, sie haben eine wunderschöne Stimme. Und sie können wirklich ihre Stimme so gut gebrauchen. Sie sind sehr talentiert. Aber dann sagt er, ihnen fehlt nur etwas. sie wissen nicht, dass ihr Erlöser lebt. Und man spürt, wenn jemand spricht, ob wirklich eine Beziehung zu Jesus da ist oder nicht. Es geht nicht um schöne Worte, um menschliche Talente. Es hat mit dem Herzen zu tun. Lieben wir Jesus? Haben wir Gemeinschaft mit ihm? Suchen wir ihn? Hiob sagte am Schluss seiner Geschichte, wenn ihr das lest im Kapitel, der letzte Kapitel vom Hiob-Buch, er sagte, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Er war fromm, Hiob. Er liebte Gott, er wusste so viel über Gott, aber nicht alles, so wenig. Und am Schluss muss ich sagen, ich hatte nur von Hörensagen gewusst. Aber jetzt weiß ich, wer du bist, weil ich dich erlebt habe. Hast du Jesus erlebt in deinem Leben? Oder ist nur da, wo alles passiert? Was weißt du von Jesus? Das, was du in die Sonntagsschule vielleicht gehört hast, oder was du gelesen hast, was du in die Predigt gehört hast, hast du diese persönliche und tiefe Beziehung zu Jesus? Wie tief ist unsere Kenntnis von ihm? Was wissen wir von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist? Was wissen wir wirklich, nicht hier, aber da im Herzen? Wisst ihr, diese Erkenntnis hat nicht mit Verstand zu tun. Es ist keine intellektuelle Erkenntnis, sondern eine Herzensbeziehung, eine Liebesbeziehung zu Gott, zu Jesus. Und wir müssen auch wachsen in der Liebe. Im 2. Thessaloniker, das war eine wunderbare Gemeinde, Paulus sagt, denn eure Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch alle. Nicht nur bei den Leitern, sondern die ganze Gemeinde. Die Liebe ist gewachsen. Und die Liebe muss ernährt werden, sondern stirbt. Gell, wenn ein Mensch verliebt ist, man will allen erzählen, oder? Man ist so begeistert. Man spürt die Schmetterlinge im Bauch, oder? Es ist alles so schön und wunderbar. Aber mit der Zeit, dem Alltag, kommt die Routine und die schönen Gefühle verschwinden und die Liebe oft erkältet. Und dasselbe passiert auch in unserer Beziehung zu Gott. Am Anfang, wenn ein Mensch sich richtig bekehrt, eine neue Geburt erfährt, erlebt, er ist begeistert für Jesus und will allen erzählen. Er ist mutig. Aber mit der Zeit dann, man gewöhnt sich. Und es gibt vielleicht die ältere Gläubige, die sagen, ja, weißt, ich bin auch so gewesen. Du wirst sehen mit der Zeit, es wird schon alles anders, gell? Du musst, wirst sehen. Aber alles nachher mit der Zeit wird eine Routine. Die Bibel zu lesen, wenn überhaupt, zu beten, vielleicht wenn man isst oder wenn man schlafen geht oder wenn man Probleme hat. Man kommt ab und zu im Gottesdienst, das ist nicht mehr diese Regelmäßigkeit oder jeder Sonntag, jede Gelegenheit dabei zu sein. Es gibt viele andere Sachen, die sehr interessant sind. Und Die Liebe zu Jesus wird schwach. Und Paulus, es ist Gott, der Jesus zur Gemeinde in Ephesus sagte im Offenbarung Kapitel 2, Vers 4, aber es gibt viel Lob für diese Gemeinde. War eine wunderbare Gemeinde. Aber Gott sagt hier, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das bedeutet, dass das Feuer vom Anfang hat sich langsam gelöscht. Es wurde nicht mehr Salz, gefuttert. Und ist langsam weg. Das erste Gebot ist, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Unsere ganze Kraft, unser ganzer Verstand. Es soll die erste Platz erhalten in unserem Leben. Lieben wir ihn wirklich? Wie tief ist diese Liebe zu unser Gott? Diese Liebe nimmt zu oder schrumpft sie? Das zweite Gebot ist, wir sollen unseren Nächsten lieben wie sich selbst. Also die Liebe ist das Haupt im Reich Gottes. Die Liebe soll fließen. Also wir sollen uns lieben. Gell? Wir müssen nicht nur die anderen lieben. Aber fangen wir bei uns. Wir sollten die anderen, unseren Nächsten lieben, wie wir selber. Also fang an dir, Gott zu danken, wie du bist. Und lieb dich, weil Gott liebt dich, oder? Und du sollst dich auch lieben. Und Gott danken für diese wunderbare Person, die du bist. Wie du bist, wie ich bin. Es gibt nicht eine zweite Person auf die ganze Welt. Und es gab nie und es wird nie gegeben. Wir sind einmalig. Wir sind Kunstwerke. Das ist wunderbar, oder? Und wir sollen uns lieben und respektieren. Aber dann, wir sollen auch unseren Nächsten lieben, wie wir uns selber selbst lieben. Und das wird so ein Segen. Es ist das, was Gott will für uns, dass wir wachsen. Also, was ist mein Fürschigo? Ein anderes Gebiet, wo wir wachsen müssen, sollen, dürfen, sind diese Welt des Geistes, des Heiligen Geistes. Und wenn wir 1. Korinther 12 lesen, es gibt eine Liste von Geistesgaben. Wir lesen im Römer 8, das gibt noch andere Geistesgaben. Der Heilige Geist möchte Gabe geben in der Gemeinde, um diese Gemeinde aufzubauen, erbauen zu können. Wir lesen Kapitel 14, so auch ihr, dass ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Also wenn diese Gaben nicht da sind, das fehlt eine gewisse Erbauung. Wir brauchen diese Gabe. Und der Heilige Geist ist nicht alt geworden oder arm geworden, dass er nichts mehr hat zu geben, sondern es ist immer derselbe. Er hat die gleiche Gabe zur Verfügung, um die Gemeinde zu beschenken. Luther schreibt hier, dass ihr euch bemüht um die Gabe des Geistes. So trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wer bemüht sich, diese Gabe zu empfangen? Der Heilige Geist gibt, wie er will, er ist souverän, das ist klar. Aber wir können uns bemühen. Und ich würde euch Mut machen, euch, uns alle Mut machen, diese Geistesgaben zu suchen, Gott zu bitten, der Heilige Geist zu bitten, dass er uns das gibt. Es geht um die Erbauung der Gemeinde, um das Wohl der Gemeinde. Wenn sie fehlen, fällt etwas. Und wir können das Reich Gottes nicht mit menschlicher Weisheit, wir können das Reich Gottes nicht mit menschlichen Begabungen bauen. Es braucht diese Befähigung, die vom Heiligen Geist kommt. Kapitel 14, Vers 1, Paulus schreibt, strebt nach der Liebe. Und dann sagt, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Er macht uns Mut, zu eifern, zu suchen, zu bitten, sie zu wollen. Aber besonders, dass ihr weissagt. Denn wer in eine Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Und sagt, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Wir brauchen diese Gaben. Die Gabe des Zungenreden, wo wir Gott verherrlichen können mit dieser himmlischen Sprache, die er gibt. Und wenn wir das tun, Paulus sagt, wir erbauen uns selbst. Es passiert etwas in uns. Es tut uns gut. Und wenn wir weissagen, prophezeien, im Namen Gottes reden, die Gemeinde wird gebaut. Empfängt Ermutigung, Erbauung, Tröstung. Wie sieht aus bei mir? Wie sieht aus bei dir? Suchen wir diese Gabe des Heiligen Geistes oder sind nur Dekoration? Wir wissen, dass es so etwas gibt, aber das betrifft mir nicht. Das sind vielleicht spezielle Gruppierungen, aber das ist so wunderbar heute, liebe Geschwister, dass der Geist Gottes wirkt auf dieser Welt. Es gibt auch in der katholischen Kirche so eine Bewegung des Heiligen Geistes, wo sie diese Gabe, die Paulus spricht, erleben in eine wunderbare Art und Weise. In der reformierten Kirche dasselbe, in verschiedenen Orten. Ich kenne Pfarrer, die wirklich diese Gabe erfahren. Auch in ihrer Gemeinde. Ich möchte euch Mut machen. Der Heilige Geist möchte uns reich beschenken. Und wir sollten uns nicht der Geist Gottes beschränken mit unser enges Verständnis, sondern das ist Gottes Wort. Und wir wollen in seine Dimension, in die Dimension des Heiligen Geistes hineinkommen. Und dann eine neue Welt öffnet sich von uns. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wo der Geist Gottes auf wunderbare Art und Weise Menschen berührt, Menschen verändert, Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Aber die Zeit vergeht. Gott hat uns wunderbare Mittel gegeben, hat zur Verfügung gestellt, um wirklich wachsen zu können. Was Gott uns gegeben hat, sind zwei Dinge, ganz klar. Und wir haben es schon genannt, das ist Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, sagte Jesus, aber das Wort Gottes besteht. Es verändert sich nicht. Und wir können nichts wegnehmen oder etwas zu tun. Und das Zweite, was wichtig ist, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von alle Worte, die von ihm kommen. Und nichts und niemand kann das Wort Gottes ersetzen. Darum ist wichtig, auch im Gottesdienst, in unseren Treffen, in kleinen Gruppen, überall, dass das Wort Gottes zentral bleibt. Es geht nicht um Programme und Aktivitäten, sondern es geht um Gottes Wort, um seine Gedanken, seine Prinzipien. Und nichts kann diese Worte ersetzen. Ja, machen wir schnell. Es ist notwendig, dass der Heilige Geist Platz findet in unseren Herzen, in unserer Mitte. Wisst ihr, ohne das Wirken des Heiligen Geistes geschieht nichts. Gibt es keine Sündenerkenntnis? Niemand, Paulus sagt, kann sagen, dass Jesus der Herr ist, ohne den Heiligen Geist. Es gibt keine Neugeburt. Es gibt Menschen, die nicht ein neues Leben erfahren können, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt keine geistlichen Gaben, ohne den Heiligen Geist. Keine übernatürlichen Wirken. Wir brauchen das Wort Gottes und der Heilige Geist. Sind wir bereit, uns herausfordern zu lassen? Sind wir bereit, uns ganz neu bewusst werden, dass wir Priorität setzen müssen? Das Wort Gottes soll die erste Platz haben und das Wirken des Heiligen Geistes. Und darum ist wichtig, diese Beziehung und diese Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und dann lebte in der Furcht des Herrn. Das ist noch ein wichtiges Kapitel. Und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Wir wollen, dass die Gemeinde kann im Frieden leben und dass diese Gemeinde wirklich wachsen kann durch das Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte noch beten. Darf ich bitte aufzustehen? Danke.